Also, ich möchte euch das von Herzen erwidern lassen. Der Herr ist auferstanden. Amen. Wahrhaftig auferstanden. Wisst ihr, ich musste mich in diese Geschichte hineinversetzen. Wir können so leicht drüber sehen in die Vergangenheit, auf das, was wir lesen, was da geschehen ist. Aber wenn man sich mal wirklich hineinversetzt in die Situation, wie es damals gewesen ist. Ich glaube, es ist kaum zu verstehen, was die Jünger, was Menschen, die an Jesus hingen, die Jesus liebten, die ihm nachgefolgt sind, was die durchgemacht haben in diesen vergangenen Tagen. Wenn ihr daran denkt, die Gefangennahme Jesu, ich bin mir überzeugt, dass Judas selber nie damit gerechnet hat, dass Jesus tatsächlich gefangen genommen werden kann. Dieser Herr, den er gesehen hat, auf Wasser gehen, Tausende von Leuten mit nichts zu speisen, der den Toten gebot, aufzustehen, Menschen, die 4 Tage im Grab waren, in der tropischen Zone, die am Verwesen waren, wo du dir vorstellen kannst, wo Maden schon drin sind, und mit einem Wort, Machtwort, der Mann herauskommt und lebt. Und jetzt auf einmal doch, klappt wieder. Ah, super. Danke. Also, wir sind euch sehr dankbar, dass das hier klappt. Also, wenn ihr euch vorstellt, dieser Jesus, der all dieses machen konnte und jetzt auf einmal verraten, gefangen genommen und jetzt zur Kreuzigung hingeführt. Ich glaube, dass bis zum letzten Augenblick, selbst wo Jesus ausgepeitscht diesen Balken, also das Stück vom Kreuz getragen hat, dass die Menschen, die an Jesus glaubten, wir wissen von Frauen, die da hinterhergingen, ich bin mir überzeugt, dass Maria so nah wie möglich da dran war und geheult hat, geweint hat und gehofft hat, dieser Jesus, er wird das Blatt noch wenden. Dieser Mann, er wird sich nicht kreuzigen lassen. Vielleicht am letzten Augenblick, wo sie seine Hände hinlegen werden und die Nägel dranlegen und drauf zu hauen, dann wird er ein Machtwort sprechen. Dann wird sich das ändern. Dann werden die Verfolger seine Macht sehen, seine Majestät und Herrlichkeit. Und stellt euch vor, wo die Menschen den Nagel hingehalten haben und draufgehauen und das Blut gespritzt hat, und das Lamm Gottes still war, dass die Hoffnung wie mit einem Hammerschlag eins nach dem anderen starb. Was ist mit diesem Mann? Was ist mit diesem Sohn Gottes? Was ist mit diesem Messias? Das kann doch nicht sein. Die Hoffnung starb mit jedem Hammerschlag. Und wo er aufgerichtet war, diese Verzweiflung, in denen sich die Jünger befanden, ich glaube, wir können es nicht ermessen. Und dann dieser Auferstehungstag, wo sie die Engel treffen und sie sagen, Leute, ihr sucht am falschen Ort. Dieser Mann lebt, er ist auferstanden. Die Trauer saß dermaßen tief in diesen Menschen drinnen, dass man das verstehen muss, dass sie nicht auf einmal auf die Straßen rannten und das bekannt haben. Die Freude war dermaßen getrübt, dass das unbegreiflich war. Selbst für Petrus und Johannes, die hereingingen in das Grab und gesehen haben, die Tücher, die da lagen, dass sie das nicht so überwältigen konnte, weil die Trauer in den Knochen gesteckt hat. Das, was da geschehen ist, war unermesslich. Ihr Lieben, und ich möchte euch heute mitnehmen in einen Text der Freude. dieser Text wird uns aufzeigen, die Auferstehung und die Auswirkung dieser Auferstehung. Und zwar verbunden in der Freude. Wir werden sehen, was die Auferstehung mit der wahren Freude in Verbindung setzt. Dass es ein Teil davon ist, dass es nicht davon getrennt werden kann. Ich konnte es aber nicht von diesem ganzen Text trennen. Ich wollte nicht einfach nur eine Auferstehungspredigt machen, weil sonst würde ich das aus dem ganzen Text herausnehmen. Ich möchte mit euch heute zusammen zu einem Text gehen, nicht im Johannesevangelium, wie ihr es vielleicht erwartet habt und wie ich vielleicht auch machen wollte. Ich möchte zu einem Text bringen, der uns aufruft zu Freude. Heute werden wir konfrontiert mit einem Gebot der Freude. Und zwar, dass du dich freuen sollst. Und wir werden sehen, wie dieses Gebot entfaltet wird. Und zwar im Epheserbrief, Kapitel 3. Epheserbrief, Kapitel 3. Und ich möchte mit euch diesen Abschnitt betrachten. Und zwar fängt es an damit, also wer die Bibeln dabei hat, bitte aufschlagen. Wer keine hat, da liegen noch welche. Es ist ein Gebot der Freude. Im Übrigen, meine Brüder, freut euch in dem Herrn. Das ist der Auftrag. Freut euch in dem Herrn. Wir sind die einzigste Glaubensrichtung, also die Christenheit, wenn man das so sagen könnte, sagt das ungerne, die einzigste Religion, die in so einer Art und Weise eine Hoffnung hat, sich zu freuen. Die jemand hat, der aus den Toten auferstanden ist, der nicht da drin geblieben ist und der uns Grund zur Freude wirklich gibt. Aber nun zu diesem Gebot. Also, was habe ich gesagt? Entschuldigung, Philipper 3, danke. Danke. Also, Philipper 3. Epheser 3 spricht von was anderem. Genau. Also, Philipper Kapitel 3. Im Übrigen, meine Brüder, freut euch in dem Herrn. Wisst ihr, dieser Aufruf zu Freude in dem Herrn ist ganz bewusst und absichtlich so gewählt worden. Es ist nicht, freut euch an euren Errungenschaften, sondern freut euch an den Errungenschaften des Herrn. Freut euch in dem, was der Herr gemacht hat. Und das, wenn wir diesen Text gleich weiter betrachten werden, werden wir sehen, dass der Apostel, dass Gott uns hier hinführt und sagt, hört mal zu, die Freude, die ihr haben sollt, ruht nicht in euch. Die Freude, die ihr haben sollt, ruht in jemand anders. Und das ist ein Gebot. Du sollst dich freuen, nicht in dir, sondern du sollst dich freuen im Herrn. Ihr Lieben, das ist demütigend. Wisst ihr warum? Weil wenn du selbst etwas gemacht hast, wenn du eine große Tat vollbracht hast, wenn du irgendwas Lobenswertes erreicht hast, wenn du sozusagen einen Orden verdient hast, dann kommt die Freude natürlich. Ne? Man hat etwas erreicht, man steht vielleicht sogar über den anderen, man wurde erhoben, präsentiert, wow, der hat eine tolle Arbeit geleistet. Darin kann er sich freuen, das kommt natürlich. Aber hier das Gebot sagt, wisst ihr was, freut euch in dem Herrn. Freut euch in seinen Errungenschaften. Nimm dein Orden runter, okay? Nimm deine Errungenschaften runter. Die Freude, in der du dich freuen sollst, ist in den Errungenschaften des Christus. Dass du auf ihn blickst, was er getan hat, und darin sollst du dich freuen. Und der Text, der jetzt folgt, ist eine Hilfestellung, wie wir zu dieser Freude kommen können. Ihr Lieben, freut euch in dem Herrn ist ein Gebot. das sollst du tun. Und du darfst dich heute überprüfen. Wenn du dich nicht freuen kannst, dann ist dieser Text heute eine Hilfestellung für dich, um dich vielleicht zurechtzubringen, um dir zu zeigen, wo deine Freude liegt und dich wieder zur Freude zu bringen, dass du dich freuen kannst. Ein jeder von uns möchte sich freuen und froh durchs Leben gehen. Und das ist auch gut so. Und deswegen ist dieser Abschnitt, glaube ich, genau für dich, für einen jeden Einzelnen von uns. Also, jetzt kommen die Hilfestellungen. Das Gebot, freut euch in dem Herrn. Die erste Gefahr, und das ist die erste Hilfestellung, ist, dass er uns hinweist, es gibt Gefahren, die dieser Freude wären. Du musst aufpassen. Willst du froh sein? Du musst froh sein. Hier sind die Gefahren, die das töten. Wir lesen den Text. Im Übrigen, meine Brüder, freut euch in dem Herrn, euch immer wieder dasselbe zu sagen, ist mir nicht lästig. Euch aber macht es gewiss. Also, ich greife noch einmal zurück, bevor wir zu dieser Gefahr kommen. Euch aber macht es gewiss. Andere übersetzen, euch aber macht es sicher. Für euch bedeutet es Sicherheit. Leute, hier ist Sicherheit. Nicht nur dadurch, dass er das immer wieder wiederholt, wer sagt euch immer wieder dasselbe zu schreiben, sondern dass ihr euch freut in dem Herrn. Darin liegt eure Sicherheit. Also, und jetzt zu den Hindernissen. Und zwar sind das als erstes äußere Hindernisse, die uns hier aufgezeigt werden, auf die wir achten sollen. Also die erste Gefahr ist ein Hindernis, was von außen kommt, um diese Freude zu trüben. Habt Acht auf die Hunde. Habt Acht auf die bösen Arbeiter. Habt Acht auf die Zerschneidung. Habt Acht auf die Hunde. Okay, ist das jetzt ein Ausdruck? Oh, ihr sollt keine Hunde haben. Oder wenn ihr welche habt, dann passt bitte auf sie auf. Die könnten eure Freude trüben. Ja, vielleicht, wenn er den Garten verwüstet oder deine Pantoffel angnabbert. Aber ihr Lieben, nicht von diesen Hunden wird gewarnt. Nicht diese Hunde können die Freude in Christus trüben. Sondern Hunde ist ein symbolischer Begriff, der hier verwendet wird. Und in der ganzen Schrift sehen wir eigentlich das gleiche Bild, wenn Hunde verwendet werden. Und zwar sind es Leute, die nicht echt sind. Also genauso wie ein Hund, wenn er in der Schafherde ist. Er gehört nicht dazu. Ja? Er ist kein Schaf. Ja? Er ist noch lange kein Wolf. Aber er ist kein Schaf. Und in diesem biblischen Symbol der Schrift, er ist nicht echt. Er ist nicht das, was er sein sollte. Gucken wir im 2. Petrusbrief. Kapitel 2, Vers 22 sagt Petrus, doch es ist ihnen ergangen nach dem wahren Sprichwort, der Hund kehrt wieder um zu dem, was er erbrochen hat. Und die gewaschene Sau zum Wälzen im Schlamm. Also in diesem Text, was Petrus dort gebraucht, macht er deutlich, Leute, ein Hund, den kannst du nicht verändern. Ja? Ein Hund kann nie ein Schaf sein, auch wenn er in der Schafsherde ist. Ja? Ein Hund kehrt immer wieder zu dem, was er gespeien hat, zurück. Also ein unechter und jetzt gebrauche ich mal Christ. Ja? Er ist unecht. Er kann so echt aussehen, wie es nur geht. Aber trotzdem, ein Hund bleibt ein Hund. Ein Unechter bleibt ein Unechter. Das ist die Botschaft, die er dort klar macht mit dem Hund und dann mit der Sau. Das kannst du, die Natur kann nicht verändert werden. Also, das nächste Bild möchte ich einfach kurz aus Matthäus 7 nehmen, wo Jesus warnt und sagt, hört mal zu, gebt das Heilige nicht den Hunden und werft eure Perlen nicht vor die Säue. Also, es sind unechte, und Jesus fügt, würde ich sagen, fügt zu unserem Unechten noch einen anderen Begriff hinzu und sagt, es sind Spötter. Es sind Unechte und es sind Spötter. Und das verhält sich identisch mit dem Bild auch des Alten Testamentes, was wir lesen zum Beispiel im Psalm 22, wo beschrieben wird der Tod Christi, wo Christus am Kreuz hängt, wo Christus auf Golgatha leidet. Da sagt der Psalmist prophetisch, umringt von Hunden. Von wem war Christus umringt? Von Unechten, von Spöttern. Also passt auf unechte Leute in eurer Umgebung, auf Spötter. Die Freude in Christus soll gewahrt werden. Als erstes pass auf Hunde, auf Leute, die nicht echt sind, und auf Spötter. Das ist der Tod für die Freude. Nächstes, habt Acht auf die bösen Arbeiter. Das sind Leute, die sind aktiv. Direkt aktive Arbeiter. Und zwar nicht im Positiven, sondern im Negativen. Also pass auf Leute, die Böses, die nicht schriftgemäß in deinem Leben arbeiten, die Einfluss haben in dein Leben, die wie Arbeiter sind, also die vollbringen was, die machen was. Hab Acht auf die bösen Arbeiter. Und jetzt das Dritte ist, habt Acht auf die Zerschneidung. Und hier sehen wir, wie Paulus wirklich diese Gefahr hervorhebt. Wisst ihr, dass es überhaupt Zerschneidung, überhaupt sowas nicht gibt? Es gab so einen Begriff nicht. Und es gibt es auch heute nicht. Paulus spricht von den Leuten, die die Beschneidung verkündigt haben. Und er drückt das so krass aus, das ist eigentlich ein Schimpfwort. Ja? Es ist eine Beschimpfung. Die Zerschneidung. Also er möchte es so krass wie möglich ausdrücken, um es deutlich zu machen, worauf wir aufzupassen haben. Willst du, und das musst du, dich freuen im Herrn, so pass auf die Hunde, pass auf die bösen Arbeiter, pass auf die Zerschneidung. Warum macht Paulus das so? Warum beschimpft er die Leute so? Weil in dieser Gruppe die größte Gefahr liegt. Bei diesen Menschen, die Beschneidung gepredigt haben. Es waren die Leute, die Jesus nicht verachtet haben. Es waren die Leute, die Jesus angepriesen haben, die gesagt haben, Jesus allein ist unsere Gerechtigkeit. Amen. Es geht um Jesus. Aber es geht nicht ohne zusätzlicher Werke. Es geht nicht ohne, dass man noch selbst etwas hinzufügt. Das war die Lehre der Beschneidung, ich sage es mal besser so. Das war, was die Beschneidung gepredigt hat. Christus plus. Sie haben Christus nicht abgelehnt. Ja? Paulus spricht hier nicht von Leuten, die gottlos waren. Paulus spricht hier nicht von Leuten, die einfach nur Jesus abgelehnt haben und das Gebot dargestellt haben, also das Alte Testament ohne Christus, sondern Paulus spricht von denen, die in die Gemeinden hineinkamen, von den Menschen, die sozusagen Judenchristen waren und immer noch ihrs mitgebracht haben. Und das ist die gefährlichste Gruppe. Und aus diesem Grund gebraucht er sogar ein Schimpfwort und macht es so deutlich: Habt Acht auf die Zerschneidung. Und jetzt, sind die Gefahren von außen. Klar, der Text trennt das nicht so, aber damit wir es besser behalten, jetzt geht er hin und sagt, es gibt Gefahren, die von innen kommen, die von dir auskommen, die von der Gruppe selbst kommen, von den Christen selbst kommen können, also von innen heraus. Diese sind von außen. Das sind Menschen, die nicht dazugehören, wie Hunde und böse Arbeiter und die Zerschneidung. Aber es gibt Gefahren der Freude von innen. Und jetzt lese ich den Text weiter. Habt Acht auf die Zerschneidung, denn wir sind die Beschneidung, die wir Gott im Geist dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Ihr Lieben, nicht die, die behaupten, dass sie so echt sind, weil sie beides haben. Sie haben Jesus und sie haben auch noch zusätzlich die Werke, die vollbracht werden müssen. Sondern er sagt, nein, 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 nicht sie sind die Beschneidung. Und hier merkt ihr, warum Paulus, worum es wirklich geht. Ne? Vers 3, er spricht von der Beschneidung. Deswegen, Zerschneidung ist wirklich eine Beschimpfung. Denn wir sind die Beschneidung. Mit anderen Worten, wir sind die Echten, die Christus predigen, die wir Gott im Geist dienen und uns in Christus Jesus rühmen. Das ist die Freude in Christus. Wir rühmen uns in Christus Jesus. Wir rühmen uns nicht der Dinge, der Errungenschaften, die wir erreicht haben, wo wir gut drin sind, sondern wir rühmen uns in Christus Jesus und nicht auf Fleisch vertrauen. Und das ist die Gefahr von innen. Ein jeder von uns, egal wie kurz oder wie lang wir Christen sind, wir stehen in der Gefahr, dass wir uns selbst rühmen. Jetzt von Vers 4 wird etwas aufgezeigt. Vielleicht werden wir uns nicht direkt mit allem hier identifizieren können und uns nicht wiederfinden. Mal schauen, von Vers 4. Obwohl auch ich mein Vertrauen auf Fleisch setzen könnte, wenn ein anderer meint, er könnte auf Fleisch vertrauen, ich vielmehr, sagt der Apostel. Beschnitten am achten Tag, aus dem Geschlecht Israels, vom Stamme Benjamins, ein Hebräer von Hebräern, im Hinblick auf das Gesetz ein Pharisäer, im Hinblick auf den Eifer, ein Verfolger der Gemeinde, im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz untadelig gewesen. Ist das ein gutes Fundament? Natürlich. Das ist ein vorzügliches Fundament. Hier ist einer, der sein Leben geweiht hat, um für Gott zu leben. Der in allen Lebensbereichen es aufzeigen könnte. Ich war nach dem Gesetz untadelig. Geh hin und kontrollier das. Und jeder, der hingehen würde und das Leben des Apostels kontrollieren würde, er würde feststellen müssen, tatsächlich, er hat ein untadeliges Leben geführt. Er war für das Gesetz Gottes und er hat es selber gelebt. Und er hat auch diejenigen verfolgt, die behauptet haben, dass das Gesetz für sie jetzt nicht mehr gilt, dass sie für das Gesetz gestorben sind, die hat er verfolgt. Das kann nicht sein. Er war ein Eiferer für das Gesetz und gegen all die, die etwas anderes behauptet haben, für die das Gesetz auf einmal etwas anderes bedeutet hat. Also, das Vertrauen auf sich selbst konnte er haben, er könnte das aufweisen. Und viele Christen haben genau das gleiche Problem, wenn sie Christen geworden sind. Die Freude an Christus wird getrübt. Warum? Weil man oft so an seine Errungenschaften denkt und die Freude daran misst, was ich erreicht habe. Ob ich etwas geleistet habe oder nicht, das ist definitiv auch mit hineingewoben in die Freude. Das werden wir im Text gleich weitersehen. Aber die wahre Freude in Christus muss getrennt werden von deiner Errungenschaft, von dem, was du kannst, was du erreicht hast. Also die Gefahr, pass auf, kann von außen kommen, die Gefahr der Trübung der Freude kann von innen kommen, von dir aus selber, wo du auf dich siehst, auf das, was du kannst, wo du sehr gut drin bist. Also die nächste Hilfestellung sagt, achte auf Folgendes, die richtige Wertschätzung des Christus. Das musst du verstehen als Kind Gottes. Du musst eine richtige Wertschätzung des Christus haben. Du musst in Wahrheit Christus erkennen. Da liegt der Kern der Freude. Du musst auf die Gefahren achten, jawohl. Aber nicht nur auf die Gefahren zu achten, das ist eins. Etwas muss bei dir passieren. Und jetzt hier der Hinweis. Also die richtige Erkenntnis des Christus darf nicht fehlen. Du kannst auf die Gefahren aufpassen, so viel du willst. Wenn das hier fehlt, nutzt das andere nichts, sondern wird dich eher verdammen und verurteilen und in die gleiche Kategorie stellen, weil du selber eine Gefahr bist für andere. Also, um die Erkenntnis des Christus, hab Acht. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden. Gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis des Christus Jesus, meines Herrn. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden geachtet. Ihr Lieben, der Apostel kam zu dem Punkt, wo er sein Leben, seine Errungenschaften, seine Frömmigkeit und Christus auf die Waagschale gestellt hat. Und hier hat er etwas festgestellt. Auf der Waagschale von dem, was ich erreicht habe und Christus, hat Christus auf einmal so ein Gewicht bekommen, dass er verstanden hat, alles andere muss ich für Dreck achten. Ich muss es für Schaden achten. Und da fängt es an. Denkt ihr an die Beispiele, an das Gleichnis, was Christus erzählt hat, dass derjenige, der Christus gefunden hat, der die Perle gefunden hat, der den Schatz im Acker gefunden hat, was hat er gemacht? Er ist hingegangen und hat alles verkauft, um das zu finden. Genau das Gleiche. Paulus, all sein Streben, all seine Frömmigkeit, all was er aufweisen konnte, das hat er hingegangen und hat es verkauft. Also ein Gänsefüßchen. Ja. Er hat es eingetauscht für diesen wahren Schatz für Christus. Er hat gesehen, die Herrlichkeit des Christus, das, was Christus erreicht hat durch sein Werk, ist unermesslich, unbegreiflich und unvergleichbar mit dem, was ich habe. Und er tauscht es ein. Er ist bereit, es für Schaden zu achten. Und das ist etwas, was in unser Leben hineinsprechen sollte. Was sind wir bereit aufzugeben für Christus? Wenn du jetzt hingehst und sagst, ja, Pharisäertum, ja, so wie Paulus das hatte, kein Problem, also das habe ich schon längst aufgegeben. Wisst ihr, was Paulus spricht, das war sein Leben. Dafür hat er gelebt, das war seine Gerechtigkeit. Deine Gerechtigkeit kann ganz anders aussehen. Deine Gerechtigkeit kann in deinem Verständnis aussehen, wie du dies oder das siehst, wo niemand in dein Leben hineinreden darf. Du sagst, das sehe ich so, das mache ich so, das mache ich in meinen vier Wänden. Niemand geht das was an. Ihr Lieben, prüft euch. Ein jeder prüfe sich. Paulus macht hier deutlich, aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meinem Herrn. Wenn etwas im Wege steht, um Christus den Platz, den Wert zu geben in unserem Leben, als den einzigen Schatz anzuerkennen, dann gilt das für uns, das Gleiche zu tun, alles für Schaden zu achten. Leute, das, was uns daran stört, Christus so anzunehmen, ist schädigend, ist Schaden. Es schadet uns. Und erachten wir das für einen Schaden, dass wir es preisgeben, um Christus zu gewinnen. Der Text zeigt uns deutlich, um Christi willen. Warum um Christi willen? Weil Christus Jesus allein diese diesen Statement, diese Aussage, danke, diese Aussage gemacht hat, er ist der Einzigste, er ist der einzig Wahre. Es gibt neben ihm nichts anderes, was diesen Wert hat. Deswegen um Christi willen als Schaden erachtet. Und deswegen ich alles eingebüßt habe und ich achte es für Dreck. Das Ziel ist, Christus zu gewinnen. Das Ziel ist, Christus zu erkennen. Und um dieses Ziel zu erreichen, ist dieser Weg notwendig. Alles einzubüßen, alles für Schaden zu erachten. Die Begriffe, die hier verwendet werden, wie Christus erkennen oder Christus gewinnen oder in Christus erfunden zu werden, sprechen alle von dem Gleichen. Ja. Christus zu erkennen bedeutet, ihn erkennen, indem dass wir eins werden mit Christus. Ich möchte jetzt auf diesen Begriff nicht eingehen. Ihr wisst es, wenn die Schrift in diesem Zusammenhang über Erkenntnis spricht. Christus zu erkennen bedeutet, ihn zu gewinnen, bedeutet, an ihn gläubig zu werden, ja, sein Jünger zu werden, ein wahrer Nachfolger Jesu zu werden. Das ist, auf was wir achten sollten. Christus als ein Schatz in unseren Händen zu halten, wo wir bereit sind zu erkennen und alles andere preiszugeben, was stören würde, Christus so hochzuhalten als den einzigsten Wahren, den wir benötigen. Damit ich Christus gewinne, alles andere für Schaden zu achten, damit ich Christus gewinne. Als nächste Hilfe, was uns der Text hier bietet, es geht nicht darum, gleich von Vers 9, es geht nicht darum, dass wir einfach irgendeine Zufriedenheit in irgendeiner Illusion finden, sondern Paulus geht hier weiter und sagt, okay, wann bist du damit zufrieden? Wann ist es die Tatsache, dass du ihn erkannt hast, dass du in ihm erfunden wurdest? Wann ist das wirklich so? Oder wann bilde ich mir das ein? Guck mal, Vers 9, und in ihm erfunden zu werden, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe. Wer ist hier derjenige, der dich in Christus vorfindet? Vor wem spricht er diesen Satz? Vor wem will er in Christus erfunden werden? Vor den Leuten, die ihn sehen? Ja, mit Sicherheit auch. Aber vor Gott, darum geht es. Ihr Lieben, nicht einfach nur, dass wir uns etwas einbilden, sondern dass wir uns wirklich in der Tat vor Gott prüfen lassen und sagen, okay, Herr, ich möchte erfunden werden von dir in Christus und in ihm erfunden werden, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe. Wenn ich vor Gott stehe und vor Gott geprüft werde, dass Gott dieses Zeugnis gibt und sagt, okay, dieser Mann hat nicht seine Gerechtigkeit, sondern er glaubt auf die Gerechtigkeit des Christus. Er hofft auf die Gerechtigkeit des Christus, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, sagt Paulus, die aus dem Gesetz kommt, aus meinen Errungenschaften, aus dem, was ich leisten könnte mit meinem Eifer, sondern die durch den Glauben an Christus. Das ist es. Um diese Gerechtigkeit geht es. Wie Paulus an einer anderen Stelle sagt im Galaterbrief 2, Vers 20, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich. Aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich verwerfe die Gnade Gottes nicht, denn wenn durch das Gesetz Gerechtigkeit kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Hier ist der Apostel und er macht es deutlich, ich möchte in der Gerechtigkeit des Christus erfunden werden und ich stelle Christus in den Vordergrund. Ich bin eine neue Schöpfung in Christus und Gott sieht mich und sieht seine Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit des Sohnes. Die nächste Hilfe, die wir hier bekommen, zur wahren Freude, beruht jetzt, wo man Christus erkannt hat, in Wahrheit erkannt hat, wo man an ihn gläubig geworden ist, beruht in der fortlaufenden Erkenntnis des Christus. Und zwar in der Erkenntnis seines Wirkens. Also das Erste ist, dass wir ihn erkennen, dass wir an ihn gläubig werden, dass wir eins werden mit Christus. Das ist der Hinweis zur wahren Freude. Also darin findest du die wahre Freude. Wenn das in deinem Leben geschehen ist, nicht nur, wenn du auf Gefahren achtest. Ja, alles zusammen, der Text gehört hier zusammen. Er spricht dann Leute, die gläubig geworden sind, und er weist sie auf die wahren Hilfen hin. Also, und die nächste Hilfe ist, dass du das erkennst, was Christus gewirkt hat. Das ist etwas Fortlaufendes in deinem Leben. Und auch dieser Punkt ist so wichtig. Wenn wir diesen Punkt weglassen, wirst du niemals die wahre Freude in Christus erleben. Wenn du einen von diesen Punkten weglässt, wirst du das nie erleben. Also, es gehört zusammen. Keiner von diesen Punkten darf weggelassen werden. Und dieser geht darum, dass er aufzeigt, erkenne die fortlaufende Kraftwirkung Jesu in deinem Leben, im Leben des Gläubigen. Also, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung, jetzt springe ich mal von meinen Konspekten einfach mal zum Text, weil uns die Zeit davon läuft. Um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde. Ich lese erstmal den Text zusammenhängend. Vers 11. Damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre. Ich jage aber danach, dass ich das auch ergreife, wofür ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eins aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist, und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt, und jage auf das Ziel zu, dem Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Also, von Vers 10, hier diese Hilfestellung, die er uns gibt zur wahren Freude, ist das Erkenntnis des Werkes Gottes, des Werkes Christi fortlaufend. Ihn möchte ich erkennen. Das ist nicht, wie er davor im Vers erwähnt hatte, ihn zu erkennen, indem ich an ihn gläubig werde. Das ist jetzt Kontinuität der Erkenntnis. Und hier guck mal, von was er spricht. Um ihn zu erkennen, also insgesamt, und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde. Hier führt er uns jetzt zurück zu dem Ereignis, an was wir heute gedenken. Also die Auferstehung, die Leidensgeschichte vor der Auferstehung. Und er sagt, ich möchte das verstehen. Und desto mehr ich das verstehe, desto mehr ich das erkenne, desto größere Auswirkungen hat das in meinem Leben. Ich lese nochmal, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde. Wovon spricht er? Indem ich seinem Tod gleichförmig werde. Paulus spricht davon, dass es begriffen werden muss, dass ein jedes Kind Gottes, das ihn erkannt hat, wie er davor geschrieben hat, der wurde in Christus Jesus hineinplatziert. Es geschah Stellvertretung. Das ist das, was Gott anbietet und sagt, ein jeder von den Gläubigen ist in Christus hineinplatziert. Das heißt, er ist dort am Kreuz mit Christus gestorben. Du bist gestorben, du bist tot, dich gibt es nicht mehr. Aber Christus ist nicht nur gestorben und tot geblieben, er ist auferstanden. Und das gilt es zu verstehen. Die Auferstehung hat einen enormen Wert in der Schrift. Es ist das, was oft unterschätzt wird, weil wir zu wenig davon reden, was Gott mit der Auferstehung in Verbindung setzt. Wenn ihr Korinther liest, dann wird uns deutlich, dass die Auferstehung, weil Christus auferstanden ist, hat es etwas Wesentliches für die Zukunft. Die Toten in Christus werden einmal auferstehen, wegen der Auferstehung Christi in der Zukunft. Also die leibliche Auferstehung geschieht wegen dieser Auferstehung. Aber nicht nur die Zukunft, sondern die Auferstehung aus den Toten für einen jeden Gläubigen, also sinnbildlich gemeint. Wir waren tot und wir auferstehen zum neuen Leben. Wegen der Auferstehung Jesu. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, würde es keine Neugeburt geben. Ich rede jetzt nicht von Babys, die geboren werden, sondern von geistlichen Babys, die geboren werden. Warum? Weil ebenso im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, uns gesagt wird, ohne Auferstehung gäbe es keine Vergebung der Sünden. Es gäbe keine Rechtfertigung. Wir wären noch in unseren Sünden. Wenn Christus nicht auferstanden wäre, wir wären in unseren Sünden. Unser Glaube wäre vergeblich. Wir wären die Elendsten unter allen Menschen. Aufgrund der Auferstehung Jesu. Und Paulus spricht hier davon, ich möchte das erkennen. Ich möchte das mehr und mehr verstehen und begreifen, wie ich zusammen mit Christus gestorben bin und auferstehe. Und der dritte Punkt ist das, was er hier jetzt in den folgenden Versen beschreibt. Die dritte Auswirkung der Auferstehung ist im alltäglichen Leben. Also das eine ist die Auswirkung in der Zukunft. Kinder Gottes werden auferstehen zum neuen Leben. Es ist in der Gegenwart, wo Menschen wiedergeboren werden, wo eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur entsteht, wo die Toten lebendig werden in Christus. Und ich meine jetzt, wenn Menschen an Jesus gläubig werden. Und die Kraft der Auferstehung ist, weil Jesus auferstanden ist, dass wir in einem auferstandenen Zustand leben und wandeln. Es ist ein hervorragender Text, der uns das bekräftigt. Im Römerbrief, Kapitel 6. Ich möchte uns einige Verse lesen, die über diese Auferstehung reden, im Leben der Kinder Gottes. Ich lese von Vers 4. Wir sind also mit ihm begraben worden, wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod. Also nicht durch die Wassertaufe, sondern indem, dass wir hineingetaucht sind in Christus, hineingestellt in Christus. Deswegen sind wir auch mit Christus in den Tod hineingetaucht. Damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, okay, wenn die Stellvertretung in seinem Tod wirkt, dass das Gültigkeit hat, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Und er spricht nicht jetzt von der Zukunft. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt ist, so dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden, da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt nicht mehr stirbt. Ihr Lieben, das, was an Christus geschehen ist, das ist mit einem jeden Kind Gottes geschehen. Und hier beschreibt der Text, Christus ist auferstanden zu einem neuen Leben und genauso sind wir als Kinder Gottes, die wir an Jesus gläubig geworden sind, durch seine Auferstehung auferstanden, also aus den Toten auferweckt worden, zu einem Leben mit Gott in Heiligkeit. Ein Leben mit Gott, wo du den Willen Gottes tun willst. Und das ist diese Auferstehung, von der Paulus hier spricht. Jetzt lese ich nochmal und dann wird es euch klar werden, falls es nicht schon ist. Damit ich, von Vers 11, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Also er spricht nicht von der zukünftigen, sondern von der, die fortlaufend passiert durch das Verständnis der Vereinigung mit Christus. Ja, der Tod und Auferstehung, dass er gelangt zu diesem neuen Leben, dass er mit Christus wandelt und siegreich wandelt. Sieg hat über die Sünde, Tag aus, Tag ein, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Nicht, dass ich es schon erlangt hätte. Ja? Er ist noch nicht vollkommen, er hat es noch nicht erlangt. Aber durch das Verständnis, was Christus gemacht hat, dass er mehr und mehr sich damit auseinandersetzt, wirkt das in seinem Leben und wirkt das positiv in seinem Leben, dass er ein siegreiches Leben hat. Also nochmal Vers 12, nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre, also zur Vollkommenheit gelangt wäre. Ich bin perfekt, ne? Mir kann keiner was anhangen. Nein, ich jage aber danach, dass ich das auch ergreife, wofür ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Du brauchst nicht der Auferstehung nachjagen, die in der Zukunft kommen wird. Die kommt ganz von alleine. Das ist die Verheißung Gottes. Wonach du nachjagen sollst, das ist die tägliche Auferstehung als neues Wesen, als neue Schöpfung zu leben. Das ist, was er nachjagt und das ist, was du und ich nachjagen sollten. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Nicht, wenn Sünde geschehen ist, einfach Schwamm drüber, sondern das richtige Verständnis, du weißt, Christus hat bezahlt. Wenn du damit lebst, was du falsch gemacht hast. Du wirst nie die Freude in Christus haben. Du wirst dich nie in Christus freuen können, wenn deine Last noch immer mitgeschleppt wird. Ihr Lieben, da ist Vergebung geschehen, wenn du in Christus hineingetauft bist und gestorben bist. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eins aber tue ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt und jage auf das Ziel zu, dem Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Also, das ist, was er uns gibt. Denk daran, das ist diese Hilfe, die er uns gibt. Also pass auf, achte auf äußerliche Gefahren, achte auf die Gefahren, die von dir auskommen, achte darauf, dass du Christus in Wahrheit kennst, achte darauf, dass Gott selbst das Zeugnis gibt, dass du in Christus erkannt wurdest vor Gott und achte darauf, in dieser Auferstehung zu leben und in dieser Auferstehung zu wandeln. Und Paulus sagt hier, ihr Lieben, werdet meine Nachahmer, ihr Brüder, und seht auf diejenigen, die so wandeln. Okay? Paulus stellt sich als Vorbild. Und in den Versen davor, ich lese von Vers 15 nochmal, lasst uns alle, die wir gereift sind, so gesinnt sein. Und wenn ihr über etwas anders denkt, so wird euch Gott auch das offenbaren. Wir leben in einem Prozess. Wir haben hier Paulus als Vorbild. Und jetzt guck mal, in Kapitel 4, Vers 1 geht er rein und sagt, darum, meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und meine Krone steht in dieser Weise fest im Herrn. Okay? Das ist meine Freude. Ich kann mich in Christus freuen. Freust du dich in Christus? wenn du nicht in der wahren Freude des Christus lebst, so geh diesen Abschnitt nochmal und nochmal durch und prüfe dich. Und guck mal nochmal in Vers 4. Freut euch in dem Herrn alle Zeit. Abermals sage ich euch, freut euch. Das ist ein Gebot. Und die Auferstehung ist ein wesentlicher Teil, ist ein bedeutender Teil, dass wir uns in dieser Freude befinden dürfen, dass wir uns im Herrn freuen dürfen, dass wir frohe Kinder Gottes sein dürfen. Lasst uns ihn anbeten und ihm danken.